Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei Inbindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio sind Anna Born, Julia Wanicek und ich bin Junita Horch. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen. Und in dieser Folge sprechen wir über sicherer Ort Kirche, über Kinder, Grenzen und Verantwortung. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasst keine Episode mehr. Vielen Dank, dass du dabei bist und lass uns starten. Ihr Lieben, heute reden wir über Übergriffigkeit in der Gemeinde. Wie Gemeinde ein sicherer Ort sein kann, das ist ein schweres Thema.
Allerdings.
Ich glaube auch nicht, dass wir alle Antworten haben und geben werden, aber ich finde es umso wichtiger, dass wir darüber reden. Also wir wollen, ich habe ein Fallbeispiel mitgenommen, was an mich selber herangetragen wurde, in der Hoffnung, dass ich irgendwie weiterhelfen kann. Wir reden über Grenzen, welche Grenzen es gibt, welche Grenzen wichtig sind, warum in Gemeinden häufig auch geschwiegen wird und Dinge einfach so gelassen werden. Wie wir reagieren können, wenn Dinge passieren, die nicht okay sind. Und wie wir Gemeinden zu sicheren Orten schaffen können, warum das eben auch so wichtig ist. Jetzt zuerst das Fallbeispiel. Wir befinden uns gerade in einem Gottesdienst und vorne am Podium wird eine Kindergeschichte erzählt. Und in dieser Kirchengemeinde ist es so, dass wenn die Kindergeschichte erzählt wird, kommen alle Kinder nach vorne und setzen sich hin und hören der Kindergeschichte zu, so wie Kleinkinder eben zuhören können. Manche hören zu, indem sie halt rumlaufen, andere hören zu, indem sie still sitzen. Und da sind auch die Vorstellungen sehr unterschiedlich. Und an diesem Tag war das dann so, dass eine Mama mit zwei Kindern da war und die Kinder waren sehr, ja, die haben einen sehr hohen Bewegungsdrang. Und sie saßen nicht bei dieser Kindergeschichte vorne still, sondern die sind die ganze Zeit rumgelaufen, vielleicht auch rumgeklettert. Auf jeden Fall war das aber für eine ältere Dame in der Gemeinde sehr störend. Und sie fand das unmöglich, wie die Kinder sich da benommen haben. Ist also aufgestanden, hat ein Kind genommen auf den Arm und hat es aus dem Saal getragen. Das Kind wollte das natürlich nicht, das kannte die Frau auch nicht wirklich, hat sich gewehrt. Es kamen ein paar Gemeindeglieder auch auf die Frau zu und sagten, das kannst du nicht machen, lass los. Und dann kam die Mutter auch hinterher, sagt, gib mir mein Kind. Und die Frau sagte, nö, weil du bist gerade überfordert und ich helfe dir jetzt.
Alles klar.
Ja, was kommt bei euch, was löst das gerade in euch aus, wenn ich das erzähle?
Höchst problematisch.
Wut?
Ja.
Also es gibt ja immer so verschiedene Reaktionen oder je nach Typ, wie man so auf Sachen reagiert. Ich muss sagen, da bin ich dann, also wenn es so drastisch ist, dass mir mein Kind körperlich vorenthalten wird, das ist nochmal was anderes, wie wenn nur jemand was sagt. So, das geht nicht oder so, aber wenn das wirklich körperlich weggenommen wird, also da ist dann bei mir tatsächlich, da bin ich schnell dabei, dass ich dann selbst handgreiflich werden würde in so einem drastischen Fall, wenn sie mir das Kind nicht sofort gibt.
Ja, ist ja auch echt eine Frechheit zu sagen, nee, weil du bist gerade mit einem schon überfordert, ich gebe dir jetzt das zweite nicht, weil so kann man sich ja nicht benehmen.
Ja,
also die Autonomie der Mutter wurde ja komplett untergraben, so von wegen, du bist jetzt nicht, wie du sagst, nicht fähig, auf die Kinder aufzupassen, also du schaffst es nicht und ich muss bin jetzt so die Retterin und helfe dir und tue dir was Gutes.
Ja.
Macht es aber in einer Art und Weise, die total übergriffig ist. Erstmal der Mutter gegenüber, aber auch dem Kind. Also geht gar nicht. Sollte nicht vorkommen in der Gemeinde.
Also, lass uns mal drüber reden, warum ist das so gravierend? Ich weiß, das löst unheimlich viel in euch aus, in mir auch, wenn ich sowas höre. Oh, warum ist das so gravierend, wenn so etwas passiert?
Na, also Kinder an sich sind ja, wenn wir jetzt nur auf die Kinder schauen, sind verletzlich. Die brauchen Schutzräume, wo sie sich sicher fühlen können. Jeder von uns, wenn er sich zurückerinnert, wenn er sich zurückerinnern kann, manche können das ja gar nicht, hat wieder was mit Trauma zu tun, ja, anderes Thema. Aber jeder von uns kennt Situationen aus der Kindheit, wo wir uns wegen Sachen, die wir jetzt als Erwachsene vielleicht als banal empfinden, aber damals die einen gravierenden Einfluss auf uns hatten oder uns ganz stark in unserem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt haben, die uns richtig Angst gemacht haben, die uns sehr verunsichert zurückgelassen haben. Und das kann potenziell so eine Situation auch sein, wie du sie beschrieben hast. So, Kinder sind verletzlicher als wir Erwachsene. Sie brauchen Räume, wo sie sich sicher fühlen.
Weil sie auch nicht so gut für sich einstehen können, für sich selber.
Mhm. Genau.
Ja, in dieser Situation finde ich auch problematisch, dass das Kind diese Sicherheit nicht hat. So, meine Bezugsperson ist gerade nicht verfügbar. Mhm. Ich wurde weggetragen und ich kriege meine Bezugsperson nicht wieder. Das kann wiederum so Ängste auslösen, ja. Trennungsängste. Mhm. Aber auch das Vertrauen, was man in Erwachsene hat als Kind. Also man baut ja erstmal zu anderen Erwachsenen Vertrauen auf, auch in der Gemeinde. Und da sollte natürlich ein sicherer Ort sein, wo, wo man sich angenommen gefühlt, geborgen fühlt. Und deswegen finde ich sowas gerade so gravierend, weil das Kind nicht diese Sicherheit und Geborgenheit in der Gemeinde hat, sondern wahrscheinlich immer alarmiert sein muss, dass nicht nochmal sowas passiert. Mhm. Ja? Oder hier sind Erwachsene, die können mir...
Die können irgendwas
Schlechtes machen, ja, was ich nicht möchte.
Ja, vor allem, weil du gesagt hast, die Frau kannte das Kind nicht so gut. Das Kind kannte die Frau nicht so gut. Es war jetzt nicht eine Oma oder eine, die jede Woche im Gottesdienst mit ihm zu tun hat und mit ihm spielt, wo schon eine Vertrauensbeziehung oder so besteht. Genau, und dann ist ja auch vielleicht allgemein mal Definition von Gewalt. Gewalt ist ja nicht nur Schlagen. Es gibt emotionale Gewalt, es gibt geistliche Gewalt. Und das ist eine Form von Gewalt, die hier angewendet wird. Ja,
lass mal gucken. Was für eine Gewaltform ist hier dann zugange gewesen? Lass mal gucken, was bedeutet emotionale Gewalt?
Also, ja, Anna, fang gern an.
Ja, also emotionale Gewalt ist ja, kann verbal sein, wenn man Kinder beschämt oder demütigt. Genau, das ist so emotional.
Einschüchtern,
genau. Also irgendwie so eine Sicherheit nimmt, was so... Ja, auch Manipulation, was einen auch sehr stark verunsichern kann.
Ja, oder
so,
Abwertung.
Genau, oder wenn deine Gefühle nicht ernst genommen werden oder Gaslighting, das ist auch halt eine Manipulation, auch emotionale Gewalt, genau.
Mhm. Körperliche Gewalt und ich glaube tatsächlich, dass das in dem Fall auch körperliche Gewalt total. Ist, weil du fasst das Kind an gegen seinen Willen, du trägst es weg, du hältst es fest. Es ist nicht nur Schlagen, körperliche Gewalt, auch schon vorher, wenn ich in die körperliche Autonomie eingreife und es mir das auch nicht zusteht. Also, ja.
Ja, und dann haben wir in dem Kontext ja auch noch das Geistliche, weil es in einem Setting ist, wo, ja, es ist in einer Kirche passiert, in einem Gottesdienst, was ja dann immer verknüpft ist mit Gott. Also, und das ist so auch eine Art von Gewalt, dieser geistliche Missbrauch, diese Übergriffigkeit, dass da auch das Vertrauen gegenüber gläubigen Menschen, aber auch gegenüber Gott dann verloren gehen kann.
Ja, weil er vermittelt wird, so darfst du jetzt nicht sein.
So darfst du nicht vor Gott treten.
Genau, und Gott wird dann auch in einer Art und Weise dargestellt, was total verdreht ist. Ja, also wenn man jetzt sagt, das ist jetzt emotionale Gewalt, aber auch mit Geistlichem, wenn du das machst, das ist Sünde oder Gott ist dann traurig, ja, Gott hat dich dann nicht mehr lieb oder noch krasser, dass man Angst macht und sagt, du kommst dann in die Hölle oder nicht mehr in den Himmel, so.
Mhm. Ja.
Und habt ihr noch mehr Beispiele, die vielleicht diese Gewaltarten greifbar machen? Weil wir häufig ja, Also ich kenne das so, ich stehe dann manchmal da und denke mir, warte mal, was geht hier gerade ab? Wer hat hier Recht, wer hat Unrecht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Hat viel mit der eigenen Geschichte zu tun, mit vielen Grenzüberschreitungen. Habt ihr noch mehr Beispiele, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das mehr fassen können?
Also ganz grob gesagt, wenn ich jetzt so überlege, gerade in so einem konservativ-christlichen Kontext geht es ja oft um Kleidung oder Schmuck, wo dann also gesagt wird, so darfst du nicht kleiden. Vor Gott, so darfst du, diesen Schmuck darfst du nicht tragen, das ist Sünde, dann kann Gott dich nicht annehmen. Aber auch zum Beispiel, also nicht nur so irgendwie vielleicht bei Frauen kürzere Kleidung, sondern oder engere Kleidung, sondern auch bei Jugendlichen, sage ich mal, zerschlissene Jeans, ja. So, das ist, du entehrst das Haus Gottes und solche Sachen. Das ist, kommt mir sofort, wenn du das fragst.
Zu dem Geistlichen auch, dass man so eine prophetische Hoheit beansprucht für sich und sagt, Gott hat mir das jetzt gezeigt und wir müssen das, oder du musst das jetzt so machen.
Mhm.
Aber auch, genau, das, dieses Verbale habe ich ja schon gesagt, wenn man Kinder damit manipuliert mit, Gott möchte das nicht oder ja, wenn du das machst, dann ist das so und so. Aber auch dieses, ja, ich werde für dich beten.
Oh ja.
So, was dann wiederum dem anderen das Gefühl gibt, du bist nicht richtig, also ich bin nicht richtig, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich bin schlecht und der ja, die andere Person sagt, ja, ich bete für dich. Das ist auch eine Art von
zu herablassen.
Ja, von einer Übergriffigkeit im geistlichen Kontext. Ja.
Also das kann man, denke ich, schon sagen, aber nur, wenn man sich der Beziehung zu der Person sicher ist und das aus tiefem Herzen kommt und man vorher irgendwo einen
Ja, Dialog aber auch
hat.
Wenn die Person das überhaupt möchte, man ja, kann klar. ja auch fragen, soll ich für dich beten?
Ja, ja, klar.
Ja, und ja, vor allem die Sache ist, also wenn ich solche Sätze gehört habe, die an mich gerichtet waren, dann war das immer von der anderen Person mit der tiefsten Überzeugung, dass sie Recht hat und ich bin absolut im Unrecht. Mhm. Weil, und das ist ja dann der nächste Schluss, sie ist mit Gott verbunden und ich anscheinend gar nicht. Und das ist so dieses, warte mal, was geht hier gerade vor? Wo wir echt... wo wir uns ganz klar auch distanzieren dürfen und sagen, stopp, nee, anstatt uns selber zu hinterfragen, zu sagen, nee, da ist jemand, der beansprucht, mehr zu sein, als er wirklich ist.
Ja, aber das muss man auch erstmal erkennen.
Ja, genau, das muss man erkennen. Deswegen reden wir darüber.
Ja, auch noch, was mir einfällt im kirchlichen Kontext, was körperliche Gewalt angeht. Es gibt ja Gemeindeglieder, die denken, man kann sich einfach ein Kind nehmen und es auf den Schoß setzen. Wo auch Grenzen, wo das Kind auch vielleicht signalisiert, es möchte es gar nicht, man beachtet das nicht oder redet auf das Kind ein und nimmt es oder trägt es rum und hat irgendwie so den Anspruch für sich, ja, wir sind ja hier eine Gemeinde, wir sind ja eine Familie, wir kennen uns ja alle und ich habe das Recht, jetzt einfach mal ein Kind, bei mir danach ist, ein Kind auf den Arm zu nehmen und das Kind muss mitmachen. Und
Kinder sind so ein Kuschelgut für alle.
Genau, sind so ein Kuschelgut für alle, genau. Wir sind ja alle eins, so, was auch sehr häufig ich beobachtet habe, was körperliche Übergriffigkeit ist.
Auf jeden Fall. Lass uns noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar, wenn wir sowas beobachten und dann einschätzen, okay, warte mal, hier passiert jetzt eine emotionale Gewalt oder eine körperliche oder hier passiert ein geistlicher Missbrauch. Warum wird so häufig geschwiegen? Warum stehen wir häufig da und sagen gar nichts? Also gerade in Gemeinden hört man das öfter.
Ja, weil wir so Angst haben vor Konflikten. Wir wollen es harmonisch haben.
Es ist unangenehm.
Es ist unangenehm, vor allem wenn wir die Person mögen, die das tut. Ja,
ja.
Dann ist es nochmal schwieriger.
Es kann auch eine Person sein, die... ja, viel Respekt und Autorität in der Gemeinde genießt. Und
vielleicht auch viel Geld gibt oder spendet.
Ja,
auch
einflussreich ist in der Gemeinde und sich vielleicht sehr engagiert. Dann fällt es nochmal schwerer, was dagegen zu sagen. Und
man sieht die gute Absicht. Also die meinen es ja nicht böse.
Ja.
Oder die ist halt so.
Ja.
Das darfst du nicht so böse nehmen. Das,
die ist so. Die war schon immer so.
Ja, hat nichts mit dir zu tun.
Aber es könnte auch daran liegen, dass... es hoffentlich nicht in jeder oder sollte in jeder Gemeinde sein, dass es einen Ansprechpartner gibt. Aber wenn man gar nicht weiß, ja, was mache ich in der Situation? Also wenn ich jetzt selber mich nicht traue, zu der Person hinzugehen und sie zu konfrontieren, warum auch immer, dass man einen Ansprechpartner hat oder eine Stelle, wo man sich hinwenden kann und die einem dann dabei helfen. Ich kenne viele Gemeinden, wo das eigentlich nicht ist, wo man nicht weiß, was mache ich jetzt damit.
Ja. Ich finde auch, es ist einfach oft so eine Unsicherheit, wo man sich selber unsicher ist, bin ich überhaupt im Recht? Ist es wirklich so schlimm, wie ich das gerade auffasse? Und da spielt dann unsere eigene Prägung und unsere eigene Sozialisation, die wir selber oft in Kirchen, Gemeinden, Kontexten schon groß geworden sind, wo das halt normal war. Und dann so diese Unsicherheit, alle scheinen damit kein Problem zu haben. Warum habe ich jetzt ein Problem damit? Bin ich im Recht? Alle anderen scheinen das nicht so zu sehen, also muss ich doch im Unrecht sein. Wir schweigen, weil es so normal ist.
Weil kranke Strukturen manchmal normal sind. Ja? Wie ich letztens jemandem gesagt habe, hör mal her, im Gottesdienst oder in Gemeinden dürfen keine Kinder angefasst werden. Die dürfen nicht angefasst werden, wenn du nicht eine persönliche Beziehung zu denen hast. Also du bist die Oma oder so, ne?
Ja, oder du bist wirklich so eine Tante, die da immer sich um das Kind kümmert.
Und ihr habt wirklich eine Beziehung und du musst fragen. Und dann sagte die Person zu mir, du bist die Erste in meinem Leben, die mir so etwas sagt. Ich habe trotzdem recht.
Aber es ist schwer, das dann auch zu erkennen. Dass,
ja, genau. Und ich glaube, ein Problem ist auch, dass alle eng verbunden sind. Ich hatte das selber häufig auch, wo ein Onkel kam und dann mein Kind irgendwie, für mein Kind ist das eine fremde Person.
Und für dann, dich ist es dein Onkel.
Für mich ist es mein Onkel und der dann kam wie selbstverständlich mit und wollte mit meinem Kind interagieren. Und das geht für mein Kind gar nicht. Da wird mein Kind panisch und dadurch kommt Wut hoch, weil er will seine Grenzen ganz stark schützen. Und das macht es echt, echt schwierig.
Nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast mit der eigenen Prägung. oft oder als junge Mutter weiß ich noch, dass ich manchmal gar nicht wusste, dass es eine Grenzüberschreitung ist, weil ich weißt gar nicht so eine Selbstbeziehung zu mir hatte und zu meinen Gefühlen. Ja? Vielleicht hat sich was in meinem Körper geregt in der Situation. Genau, und ich dachte eher, ich bin falsch, aber mir war, oder ich hätte jemanden gebraucht, der mir dann vielleicht klar sagt, das ist eine Grenzüberschreitung. Ja.
Der dich bestätigt.
Der dich bestätigt, genau.
Ja.
Und das können wir unseren Kindern mitgeben. Das ist ja das, was wir hier bei Inbindung machen, dass wir die Kinder stärken wollen, ihre eigenen Gefühle und Grenzen zu kennen und darauf zu reagieren.
Ja, anzunehmen und sie nicht zu hinterfragen. Ja. Lass uns mal einen Schritt weiter gehen. Jetzt, wie reagieren wir konkret? Jetzt in dem Beispiel jetzt mit der Frau, das ich gebracht habe. Was würdet ihr sagen? Was ist absolut wichtig?
Mhm. Also ich glaube, das nicht richtig wäre, wie ich handgreiflich zu werden, wie ich mir das vorstelle. Also ich glaube, es wäre schon wichtig, deutlich zu sagen, lassen Sie nach dem oder lass bitte mein Kind sofort los. Ich entscheide, wer es anfasst und es auch deutlich zu sagen, also mit einer lauten, bestimmten Stimme und das Kind zurückzuholen.
Und in der Situation, weil du gesagt hast, ja, du würdest zu viel reagieren, ich wäre eher gehemmt, dass ich denke, ich bin zu unhöflich, aber auch hier möchte ich einfach mal bestärken, also man darf laut sein in der Situation, ja, und man darf unhöflich werden, also natürlich ist es schön, wenn man jetzt die passenden Worte in der Situation hat und das Gegenüber erreicht, aber in so einem Notfall, sage ich mal.
Das geht um Schutz.
Genau, das geht um Schutz, also da muss ich in der Situation nicht unbedingt höflich sein oder mein Ton angepasst sein, ich darf laut sein, ich darf klare Worte finden.
Ja,
ich darf bestimmt auftreten.
Genau. Und wenn ich das jetzt nicht als Elternteil, sondern als anderes Gemeindeglied erlebe, dann darf ich auch eingreifen und nicht wegschauen und Partei fürs Kind ergreifen und da helfen.
Fürs Kind, aber auch für die Mutter. Also auch dann zu der Mutter zu gehen und sagen, hey, das war nicht okay, was sie gemacht hat. Also dieses Bestärken, dieses Bestätigen oder dann auch anzubieten, die Situation irgendwie aufzuarbeiten. Hey, willst du nochmal darüber reden oder so, ne? Oder nochmal zu schildern, wie man selber es beobachtet hat, um der Mutter dann zu helfen, das einzuordnen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube auch allgemein ist es total wichtig und das dürfen wir nicht unterschätzen, dass wir eine Leitlinie brauchen. Für was darf man, was darf man nicht? Also auch ein Schutzkonzept, was es erlaubt und was es nicht erlaubt. Das gibt auch wieder Sicherheit. Gerade wenn man sagt, war das okay, war das nicht okay? Nee, unsere Leitlinie. Wir haben beschlossen, das ist nicht okay. Wie in einer Gemeinde hat mir auch eine Schwester mal erzählt, bei ihr, die haben alle beschlossen, es werden keine Kinder angefasst. Du kannst sie aber zu einem Kind gehen und anfangen zu streicheln. Und wer das macht, jemand. Also da ist alles ein Konsens und alle sind sozusagen auch stille Beobachter, wenn jemand kommt, weil es ist für die Regeln sind klar. Und wenn das jemand macht, sagt, hey, stopp, wir haben beschlossen, das ist hier nicht erlaubt. Und sowas braucht klare Konzepte, genau. Was geht und wo sagen wir,
Also in einer Gemeinde habe ich erlebt, dass da eine Übergriffigkeit war, in dem, dass Kinder fotografiert wurden ohne Zustimmung der Eltern oder ohne Zustimmung der Kinder. Und da wurde auch eine Regelung klar getroffen, dass nicht einfach so Menschen, also allgemein ja nicht, aber speziell auch Kinder nicht einfach fotografiert werden, was auf der Bühne passiert, ja, aber in den Reihen oder in den Räumen nicht. Und wenn da immer wieder das übergangen wird, die Grenze, also dann muss auch das Leitungsteam irgendwie handeln.
Ja.
Und dann müssen Konsequenzen folgen, genau. Ja, und was ich noch als Mitarbeiter des Kindergottesdienstes wichtig finde, dass man vielleicht auch da mit den Kindern über Grenzen spricht und sie sensibilisiert dafür, über eigene Grenzen reden.
Ja, und ich denke, wenn so eine Situation vorgekommen ist, dann muss sie auch nachbearbeitet werden. Also wenn sowas war wie das, was du erzählt hast, dass man dann nicht sagt, okay, die ist halt so oder das ist jetzt halt mal passiert, sondern dass das wirklich nachbereitet wird und da dann auch mit allen Betroffenen.
Und auch, aber auch, finde ich, nicht nur Betroffenen, sondern auch den Zuschauern. Weil nicht, dass dann, weil wir lernen ja auch durch die Gemeinschaft, dass wir merken, warte mal, der hat das und das gemacht.
Da wurde nichts gemacht.
Da wurde nichts, einfach nur, das war halt echt doof und das ist nicht genug. Und es ist ein Statement, ob wir handeln oder ob wir nicht handeln. Das ist entweder ein Ja zu noch mehr solchen Situationen oder ein lieber nicht.
Ja, weil gerade das Schweigen verstärkt solche Machtmissbräuche erst recht.
Ja, genau. Und da geht es ja verschiedene Sachen. Es war jetzt eine Situation, die du geschildert hast. Das kann man ja, ja alles so anwenden. Ja.
Viele.
Gibt es irgendwie einen rechtlichen Rahmen?
Ja, also ich meine, klar, du könntest jetzt überlegen, was geht davon oder was geht nicht. Man muss ja mal überlegen, manches, was in Kirchengemeinden abgeht, das würdest du, wenn das der gleiche Kontext jetzt in der Schule wäre, ich meine, wir sind hier, Junita und ich, wir sind Lehrerinnen, ja. Anna, du arbeitest auch im Kindergarten noch mit. Also wenn das, was manchmal in Gemeinden toleriert wird, wäre in einer Schule oder in einem Kindergarten absolut undenkbar. Und das müssen wir uns auch mal bewusst machen. Und klar haben wir hier auch einen rechtlichen Rahmen.
Ja, und Kirche ist kein privater Raum.
Eben. Ja, ja. Also wir können auch hier sagen, dass ein Wegtragen ohne Einwilligung eine Nötigung darstellt oder eine Freiheitsberaubung, wenn du ins Extrem gehen willst. Und dass die Eltern, die Erziehungsberechtigten sind und die bestimmen, wo die Kinder sich aufhalten und was mit ihnen geschieht. Ja klar, wenn sie irgendwie das missbräuchlich machen, dann haben wir auch wieder die Pflicht, da einzuschreiten. Aber im Normalfall sind das die Eltern verantwortlich. Und es gibt natürlich, wie ich habe es gerade gesagt, Fälle in Kirche und Gemeinde, wo man vielleicht sogar bis zur Anzeige gehen muss.
Auf jeden Fall.
Muss,
ja.
Und da kann man einfach auch zur Polizei gehen. Die haben da extra Stellen und bei der Polizei anrufen, sagen, was los ist. Und die helfen einem dann weiter, weil Kirche steht nicht über dem Gesetz. Mhm. Und wir alle, ja, richtig, alle, die da sind, haben eine Verpflichtung, wenn sie irgendwas sehen, was gar nicht geht, das zu melden.
Mhm. Nochmal kurz, was du angesprochen hast. Wenn wir eine Situation erleben, wo es wirklich um Kindeswohlgefährdung geht, auch da können wir sofort einschreiten und das Jugendamt oder die Notruf rufen, also wenn es jetzt gesundheitlich in Gefahr ist, ja, den Notruf rufen oder auch eine Meldung ans Jugendamt machen, wenn du weißt, das Kindeswohl ist gefährdet.
Mhm. Ja. Mhm. Könnt ihr mir noch sagen, warum muss Kirche ein sicherer Ort sein, vor allem für Kinder?
Weil es doch um Jesus geht in der Kirche, oder?
Ja, und Kirche soll ja besonders die Schwachen im Blick haben und die Bedürftigen.
Und irgendwie hängt doch die Glaubwürdigkeit, also viele gehen ja später aus der Kirche weg, weil sie sagen, ihr predigt das eine, ihr predigt Wasser und Soft Wein, oder ja? Also das passt nicht zusammen. Ihr könnt nicht sagen, Jesus war so und so und hat das und das gemacht und dann verhaltet ihr euch so, mir gegenüber, anderen gegenüber.
Ja. Also es sollte ein Ort der Liebe sein, der Heilung und ja, der Annahme und nicht ein Ort der Angst, also vor Menschen oder auch vor Gott ist.
Ja. Da ist es ganz wichtig, dass jeder auch seinen Schutzraum hat und seine Grenzen haben darf.
Mhm. Genau.
Damit dieser sichere Ort auch besteht.
Und jedes einzelne Gemeindeglied trägt dazu bei.
Ja. Mhm. Dass Kinder nicht als geringer als Erwachsene gesehen werden, nach dem Motto, mit denen kann man es ja machen. Würde ich jetzt bei Erwachsenen nicht machen, aber mit denen kann man es ja machen. Nee, da fängt es nicht an.
Da wären wir nicht beim Thema Adultismus.
Genau.
Ne? Lass uns zusammenfassen, Mädels. Es gibt noch mehr darüber zu sagen, wir sind nicht am Ende, aber ich möchte 5 Schritte für sichere Kirchenräume erwähnen. Einmal, wir brauchen klare Richtlinien, also dass es keine körperlichen, emotionalen oder geistlichen Übergriffe geben darf, dass man klärt, was ist das und das sichtbar macht, dass wir sensibilisieren durch Schulungen, durch Predigten zum Thema Kinderschutz, dass es klare Ansprechpersonen gibt, dass jeder weiß, wenn was ist, dann gehe ich dahin. Mhm. Wir brauchen eine Gemeindekultur, wo Kinder sein dürfen, wo wir nicht eine Struktur schaffen, die völlig kinderfeindlich ist und dann beschweren über die Kinder, die da nicht reinpassen. Ja. Und wir brauchen alle eine Kultur des Hinsehens, denn wir sind alle mitverantwortlich. Wenn jemand was sieht, muss er was sagen. Mhm. Und null Toleranz. Mhm. Das war so die Zusammenfassung, was passiert, weil wir wollen letztendlich eine Kirche sein, die Jesu Art verkörpert, dass wenn Menschen kommen, sie wissen, hey, hier ist mein geistliches Zuhause, mein emotionales Zuhause und dafür plädieren wir. Vielen lieben Dank für diese Folge.
Sehr gerne.
Ja, das war eine Folge von uns, von den Bindungen in Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es dann weitergeht mit dem Thema, wenn die Ehe zerbricht.